Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder. Schön, dass ich bei euch sein darf, wir bei euch sein dürfen. Wir kennen euch so ein bisschen aus der Ferne, dadurch, dass Oskar Krein Kollege von uns ist. Wir arbeiten, meine Frau und ich arbeiten beide bei der CBM. Und wir sind auch schon mal so ein, zwei Mal hier gewesen. Aber das war in Corona-Zeiten, also bin niemand böse, der uns nicht wiedererkennt. Okay, jetzt bin ich bei euch und das ist schön. Ich möchte heute über einen kurzen Vers sprechen, Psalm 32, Vers 10. Da steht, wer auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Ganz einfach und schlicht, wer auf den Herrn hofft, den wird die Güte empfangen. Ein kluger Mensch hat einmal gesagt, vielleicht kennt ihr den Vers oder den Spruch, man soll die Bibel nicht lesen wie ein Notar, sondern wie ein Erbe. Ein Notar interessiert sich dafür, ob alles seine Richtigkeit hat. Manche Christen lesen die Bibel so. Und ein Erbe interessiert sich dafür, was er kriegt. Und er erwartet, dass der Notar sich nicht so lange aufhält mit den Richtigkeiten, sondern ganz schnell zu dem kommt, was es zu erben gibt. Und das kennen wir, glaube ich, wir haben ja auch eben dieses wunderschöne Lied gesungen, dass Gott durch sein Wort spricht. Er spricht nicht nur durch sein Wort, aber er spricht ganz besonders durch sein Wort. Und ich glaube, wer im Glauben steht, wer Jesus kennt, wer Jesus nachfolgt, der kennt diese Erfahrung, dass wir einfach ab und zu überrascht werden durch ein Wort von Gott. In der Bibel, in einer Predigt, im Hauskreis, vielleicht durch einen Satz, den meine Frau mir sagt oder ein Kollege oder wie auch immer. Und dann fällt etwas in unser Herz und das ist etwas, wo wir sagen, da hat Gott zu mir gesprochen. Und das war mit diesem Vers so, wer auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Der war in den Losungen am 30. Juli. Manche von uns lesen die Losungen am Morgen, meine Frau und ich tun das. Und da fiel das so in mein Herz und ich habe gedacht, ja, das will ich. Das ist gut. Und da wurde dieser Vers so ein Stück weit mein Erbe, möchte ich mal sagen. So wünsche ich mir mein Leben, so verstehe ich meinen Glauben, so will ich ihn verstehen, umfangen von Güte. Und ich will euch einfach ein bisschen zeigen, was mir an diesem Vers aufgefallen ist. Und ich habe irgendwie die Hoffnung, vielleicht wird es für dich, für einen von uns oder für viele von uns, auch so ein Erbe heute Morgen. Der Vers 32, wer jetzt der Psalm 32, wer die Psalmen schon mal gelesen hat, wer die Bibel ein bisschen kennt, der weiß, das ist ein Psalm, der hat Gewicht. Das ist einer der Bußpsalmen Davids. Da steht ganz viel drin über Schuld und Schuldgefühle und Schuldverdrängung und Schuld eingestehen und Vergebung erleben. Also manche so richtig gegründeten Bibelleser sind jetzt ein bisschen enttäuscht, wenn ich nur einen Vers rausgreife. Und sie sagen, gehen nach Hause und sagen, oh, der Psalm 32, der hat so viel mehr. Okay, ich will aber heute nur über mein Erbe sprechen, das mir an dem Tag zugefallen ist und habt ihr jetzt Pech gehabt. Ihr könnt ja einen guten Kommentar dazu rausholen oder eurer Frau oder eurem Mann erklären, was euch der Psalm 32 bedeutet. Also heute nur der Vers 10 und sogar der nur verkürzt. Aber da sage ich jetzt nicht, wo verkürzt. Die Bibel offen haben, wissen schon. Die anderen müssen zu Hause nachgucken. Also mir geht es heute um mein Erbe und das vielleicht auch euer Erbe wird. Wer auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Ich habe diesen Vers in verschiedenen deutschen Übersetzungen gelesen, die alle ganz wunderbar sind und zuverlässig. Ich habe ihn auf Hebräisch gelesen, ich habe ihn auch auf Griechisch gelesen, also da, wo die Rabbinen 200 vor Christus die hebräische Bibel ins Griechische übersetzt haben. Auch das können wir heute noch lesen. Wir sind ja unendlich reich an Literatur. Einfach um mein Erbe an der Stelle besser zu verstehen. Und ich würde gern diesen Vers, dieses mein Erbe, ein bisschen mit euch abschreiten. Und das tue ich ohne Sorge und ohne Bangen. Wir wissen ja, beim irdischen Erbe ist es so, das wird immer weniger, je mehr Erben. Also am liebsten bist du Alleinerbe. Ja, okay, habe ich euch hoffentlich wachgehalten damit. Okay, vielen Dank. Meine liebe Frau, da habt ihr sie gesehen. Genau, am liebsten will man alleine erben, dann hat man am meisten davon. Beim geistlichen Erbe ist das anders, je mehr miterben, desto schöner wird es und desto reicher wird es und das ist das Tolle, deswegen teile ich das so gern mit euch. Was gibt es an dieser Stelle für mich zu erben, für dich ja auch? Der erste Gedanke, umfangen von Güte. Man kann dieses Wort umfangen, das ist jetzt die Luther-Übersetzung, man kann dieses Wort umfangen auch anders übersetzen, man kann auch sagen umgeben. Und viele Bibelübersetzungen machen das und das ist aus dem Hebräischen durchaus möglich, gar kein Problem. Und ich habe mich gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen umfangen werden und umgeben werden? Umgeben, die Erklärung ist einfach, umgeben ist etwas mehr, was von Dingen, von irgendetwas passiert. Gut, man kann auch von einer Gruppe Menschen umgeben werden, aber umgeben wird man vielleicht vom guten Duft in der Backstube, umgeben wird man von schöner Musik, aber umgeben werden kann man auch von Autolärm. Aber umfangen ist etwas Persönliches. Eine Mutter umfängt ihr Kind. Liebende umfangen einander. Ein kleines Mädchen umfängt den Hals seines großen Hundes. Also wenn ich etwas umfange, dann steckt da eine Beziehung, ein Gefühl, eine Wärme dahinter. Und ich hatte ja nicht die Gelegenheit, mit Martin Luther zu sprechen, aber ich könnte mir vorstellen, dass er genau das ausdrücken wollte. Es ist persönlicher, es ist aktiver, es ist gefühlsgefüllter als einfach nur umgeben. Und ich glaube, dass Luther das so ausdrücken wollte, denn Luther hat die Psalmen geliebt, er hat sie vielfach übersetzt und hat Vorreden dazu geschrieben. Und Luther hat in den Psalmen Jesus Christus entdeckt. Für Luther waren die Psalmen Gebete, die Jesus selber gebetet hat und in denen wir als Bibelleser Jesus entdecken können. Und ich glaube, deswegen hat Luther diese Formulierung gewählt. Jemand will mich umfangen. Und umfangen, das habt ihr jetzt von mir mehrfach gehört, umfangen von Güte oder mit Güte. Auch hier kann man dieses Wort wieder anders übersetzen. Man kann dieses Wort auch mit Gnade übersetzen. Und das tun manche Bibelübersetzungen und das ist durchaus richtig. Aber Gnade hat wiederum einen nicht nur persönlichen Klang. Man kann sagen, Gnade vor Recht ergehen lassen, zum Beispiel vor Gericht etwa oder anderswo. Und das ist ja ein ganz großes Thema in der Bibel, Gnade. Aber Luther wollte wieder persönlich werden. Er umfängt mit Güte. Jemand umfängt mich mit Güte. Das heißt, jemand ist mir gut. Und das Wort kann auch Freundlichkeit bedeuten. Das ist also wieder etwas, wo Luther offenbar sagen wollte, da ist jemand, und natürlich nicht einfach irgendjemand, sondern da ist der eine, auf den es ankommt, der ist dir gut. Der umfängt dich mit Güte. Dieser eine, dieser Größte, dieser Gott, auf den alles ankommt, der legt seine Güte um dich und um mich und um unser kleines Leben wie eine Umarmung deiner Mutter oder eines guten Freundes oder wie eine warme Decke, die all mein Frösteln und meine Bedürftigkeit und meine Selbstzweifel und meine Fehler einfach zudeckt. Umfangen von Güte. Und so habe ich diesen Vers verstanden, so habe ich ihn gelesen, so fiel er in mein Herz und wurde mein Erbe. Und ich habe gesagt, so möchte ich meinen Glauben sehen, so möchte ich Gott verstehen, so möchte ich durch mein Leben gehen, so gestärkt, so behütet, so abgepuffert. Und natürlich weiß ich jetzt nicht, in welcher Lage jeder von uns diesen Vers hört. Ich habe ihn nicht in einer großen Bedrängnis gehört. Ich bin damit jetzt nicht aus einer Krise befreit worden. Ich habe es einfach nur wieder als Bestätigung gehört. Ja, so ist Gott und so ist er zu dir. Vielleicht hört es jemand und sagt, Mensch, mir geht's richtig gut und ach toll, die Güte wird uns umfangen, ein toller Gedanke, du, das nehme ich mal mit. Oder jemand sagt, oh, mir geht's gerade so gut, das war jetzt nicht meine Fragestellung, so mit der ich in diesen Gottesdienst gekommen bin. Und mancher könnte auch sagen, mir geht's gerade so schlecht, ich bin gerade so dünnhäutig, meine Nerven liegen so blank oder ich habe solche großen Sorgen oder ich habe so eine ungewisse Zukunft, dass mir das fast zu schön erscheint, von Güte umgeben. Wo ist sie denn gerade? Und vielleicht gelingt es dir heute, oder vielleicht, es muss dem Herrn gelingen, gar nicht dir, vielleicht gelingt es dem Herrn heute, dass er seine Güte um dich breitet und du einfach merkst, das gilt auch für mich. Vielleicht denkst du, es wäre schön, einmal so etwas zu erleben. Ich bin bloßgestellt im Moment. Ich fröstele, ich friere. Meine Haut brennt, meine Seelenhaut, vielleicht sogar die leibliche. Vielleicht kannst du den Herrn bitten, dich öffnen dafür, dass dieser Vers dein Erbe wird. Die Güte wird dich umfangen. Und nun hat ja dieser Vers so einen ersten Teil, wer auf den Herrn hofft. Das wissen wir, glaube ich, vom Erbe, dass ein Erbe immer von irgendwem kommt. Man kann nichts vom Landkreis erben oder vom Finanzamt, eher im Gegenteil. Also ein Erbe ist immer etwas, was man von einer Person erhält. Der Erblasser ist immer irgendjemand. Und auch hier wollte Luther zeigen, oder der Psalm zeigt es, aber Luther hat es aufgegriffen, dass es um etwas Persönliches geht. Die Übertragung eines Reichtums von einem zum anderen. Deswegen steht hier der Herr. Eigentlich steht hier Yahweh, wer das schon mal gehört hat, aus der hebräischen Bibel oder aus der Literatur. Aber die jüdische Gemeinde liest hier immer Herr, Adonai. Und so ist es dann erst ins Griechische gekommen und dann jetzt in unsere Bibel. Und jetzt steht jedenfalls in der Lutherbibel steht immer Herr, aber dann groß geschrieben, wisst ihr ja. Und da geht's, dann steht dann eigentlich Yahweh, wer auf Yahweh vertraut, den wird die Güte umfangen. Und nun ist das Wort Herr für uns Christen sehr vertraut. Wir sagen Herr unser Gott, wir sagen Herr Jesus. Und doch haben wir mit dem Wort Herr so ein kleines Problem, das möchte ich doch mal andeuten, vielleicht nicht du oder ich, aber doch viele andere, weil wir in einer Demokratie leben, wo gibt es heute Herren? Selbst mein Chef ist nicht mein Herr, ich kann immer noch kündigen. Gut, ob es mir dann besser geht, ist eine andere Frage, aber ich kann theoretisch. Auch meine Vermieterin ist nicht meine Herrin. Also ich roll ihr nicht einen roten Teppich aus, sondern wir haben ein Geschäftsverhältnis. Also wir haben in dem Sinne keine Herren mehr. Und dieses Wort Herr klingt für viele Menschen sehr altertümlich. Und doch liebe ich dieses Wort Herr. Und wir Christen halten daran fest, viele von uns beten, Herr, ich danke dir für diesen Morgen und Herr, danke für deine Treue. Das geht uns so von den Lippen. Und das Wort Herr ist eigentlich ein Trost, denn ehrlich gesagt, es gibt heute viele Herren. Und die meisten Herren versetzen die Menschen um sich herum in Angst und Schrecken. Und es war für gläubige Menschen immer ein Trost, dass sich die Herren dieser Erde alle vor dem einen Herrn verantworten müssen eines Tages. Das Wort Herr ist die Hoffnung der vielen Geknechteten auf dieser Welt. Und es gibt auf dieser Welt viel mehr Geknechtete, Entrechtete als Freie. Dieses Leben, das wir führen, weiß ich nicht, ob das ein Viertel der Menschheit so leben kann in Freiheit, vielleicht nicht einmal, ich weiß es nicht. Also es steht jemand, ich bin mal ganz konkret, über Putin und Erdogan oder wenn ihr wollt auch über Frau Merkel. Es steht jemand über den Taliban. Es steht jemand über Shell und Facebook und Google. Es steht auch jemand über Corona und Starkregen. Es steht auch jemand über dem Klimawandel. Und das ist der Herr, der mich mit seiner Güte umfangen will. Und deswegen ist dieses Wort Herr nicht einfach wie ein altes Möbel, das man vergessen hat, rauszuräumen, sondern das Wort Herr ist ein ganz großer Schatz. Es ist immer noch einer oben drüber. Und auf diesen Herrn hoffe ich, auf den vertraue ich. Der ist mein letzter Trost. Dieser Herr steht über jedem einzelnen Tag meines Lebens. Er steht über meinem ganzen Leben. Er steht auch über meinem Tod eines Tages. Und seine Güte wird mich ewig umfangen. Das ist mein, und wenn du ein Gotteskind bist, das ist auch dein Glaubensbekenntnis. Auch wenn wir das nicht immer spüren, auch wenn wir selber erschüttert sind durch das, was passiert. Auch wenn auch lieben Geschwistern und freien Gemeinden die Häuser weggeschwommen sind im Ahrtal. Das habt ihr doch, so wie ich, auch mitverfolgt. Und doch steht ein Herr über allem. Und dessen Güte wird mich ewig umfangen. Und das hat ja auch David ein paar Psalmen vorher geschrieben. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das ist mein Erbe. Und nun muss ein Erbe angenommen werden. Man kann, wer schon mal geerbt hat, weiß das, man kann ein Erbe auch ausschlagen. Manchmal ist es sehr klug, ein Erbe auszuschlagen. Wenn damit nur Schulden und Lasten und Ärger verbunden ist, dann ist man manchmal fröhlicher, wenn man sagt, nein, vielen Dank, ich verzichte. Aber hier das Erbe auszuschlagen, das wäre ein ganz großer Fehler. Hier will ich dieses Erbe annehmen. Und wie nehme ich es an? Indem ich auf den Herrn vertraue oder auf den Herrn hoffe. Und wieder trifft Luther in der Übersetzung eine Entscheidung. Man kann nämlich vertrauen und hoffen sagen. Beides gilt, beides geht. Batach ist das Wort im Hebräischen. Das geht, das kann man. Aber Luther wählt eine Nuance. Ich will euch ein Beispiel nennen. Er sagt, wenn ich einen Wasserschaden im Haus hätte oder im Keller habe, dann vertraue ich dem Klempner, der da jetzt im Keller werkelt und irgendwie das Leck flicken will. Ich vertraue ihm, weil ich habe keine Ahnung und der hat sie, hoffentlich. Aber bis der Klempner da ist, hoffe ich auf ihn. Ich hoffe, dass er pünktlich kommt. Und ich hoffe, dass er kein Depp ist. Ich hoffe, dass er sein Handwerk versteht. Wenn er da ist, vertraue ich ihm. Das heißt, hoffen ist noch mal ein bisschen weiter weg als Vertrauen. Von Hoffen sprechen wir, wenn das, was wir uns wünschen, noch nicht sichtbar ist. Und Luther folgt damit einer sehr alten Übersetzung, die zeigt, dass sogar die Rabbinen es schon so verstanden haben. Luther geht mit seiner Übersetzung, deswegen habe ich sie hier gewählt für diese Predigt, geht dahin, wo es weh tut, wo wir noch nichts spüren können von der Güte und Gnade, die uns umgibt. Und in dem hebräischen Begriff Batach steckt auch die Bedeutung warten. Auf diesen Herrn hoffe ich, auf diesen Herrn warte ich. Und wir alle, die wir ja sagen, wir glauben an Gott, wir glauben an den Herrn Jesus, wir vertrauen ihm. Wir kennen alle die Erfahrung, dass wir manchmal warten, 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 warten. Und dass wir manchmal fragen, stimmt das, kommt er, wird er, darf ich mich drauf verlassen? Natürlich, seine Güte ist immer um mich, das weiß ich irgendwie. Aber wo ist diese Güte, wenn ich sie brauche? Wie kann ich sie erleben? Wann wird mein Gebet erhört? Wann wird meine Not abgewendet, meine Trauer gestillt? Darauf hoffe ich. Und nicht so sehr darauf hoffe ich, sondern auf ihn hoffe ich. Denn die Hoffnung eines Christen ist nicht, dass dies oder jenes passiert. Mit dieser Hoffnung kann man schnell scheitern. Sondern, dass er, auf den ich hoffe, mir zu Hilfe kommt. Ich mag hoffen, dass ich geheilt werde von einer schlimmen Krankheit, aber das ist nicht die Hoffnung des Christen, das ist die Hoffnung eines Menschen. Die Hoffnung des Christen ist, ich weiß, dass er es richtig macht, es komme so oder anders. Es ist noch eine Etage tiefer und auch eine Etage härter. Ich kann das hier nur so andeuten. Und das gilt es eben im Blick auf das Erbe, auf ein Erbe grundsätzlich zu verstehen. Man weiß nie, wann es anfällt. Man kann es erwarten, aber man kann es nicht einplanen. Du kannst es dir anschauen. Wenn du eine liebe alte Mutter hast, deren Häuschen du einmal erbst, weil du das einzige Kind bist, dann kennst du dieses Erbe. Aber du weißt nicht, wann es kommt. Meine beiden Eltern leben noch und ich habe insofern noch nicht geerbt. Und ich bin Gott so dankbar. Die sind 88 und ich brauche auch in 15 Jahren noch nicht von meinen Eltern erben. Ich habe sie noch, das ist viel schöner. Aber ich weiß, es kommt eines Tages. Und so habe ich es mit diesem Vers erlebt. Einfach nur ein kleiner Gruß der Liebe Gottes. Das will ich für dich sein, das bin ich für dich. Aber wenn man schon weiß, dass man einmal richtig erbt, das führt einen durch manchen Mangel hindurch. Und deswegen hat mein Glaube auch immer etwas von einer gelassenen Sturheit. Und ohne Sturheit kommen wir nicht durch im Glauben. Sturheit ist ja kein positives Wort, aber Man darf nicht zu schnell aufgeben, man darf nicht zu schnell loslassen, man muss durchziehen, man muss durchhalten. Gott wird sein Wort halten. Das trägt mich durch diesen Tag und durch diese Woche. Und ich möchte dich einladen, so wie ich auch mich heute ansprechen will, glaube, vertraue, hoffe doch, dass die Güte des Herrn dich umfängt. Fange doch heute, wenn es dir möglich ist, schon einmal an, dich darüber zu freuen. Die Güte des Herrn umgibt dich. Jetzt ein letzter Gedanke von Güte umfangen, auf den Herrn hoffen. Das waren die beiden ersten Gedanken. Der letzte Gedanke, der sprengt jetzt diesen Vers. Das muss jetzt mal passieren. Ein drittes noch, man muss das Erbe festhalten. Normalerweise, also bei uns ist es so, wer geerbt hat, der hat geerbt. Das nimmt dir keiner mehr, du musst vielleicht noch Erbschaftssteuer zahlen, vielleicht sind Auflagen mit dem Erbe verbunden, ja, es gibt da viel Unangenehmes. Aber grundsätzlich, geerbt ist geerbt. Das Erbe, das ich in dieser Weise, wie ich es heute beschreibe, empfange, das muss ich festhalten. Wir leben nämlich, und das sage ich euch nichts Neues, das spüren wir alle, wir leben in einer unerlösten Welt. Und in dieser unerlösten Welt gibt es Entmutigung gratis. Sorgen, Angst werden dir an jeder Ecke hinterhergeschmissen. Du musst nie sagen, Mensch, jetzt habe ich mich 14 Tage nicht gesorgt. Ich müsste jetzt mir mal wirklich was ausdenken, worum ich mich sorgen könnte. Ist doch nicht normal, dass ich mich nicht sorge. Das brauchst du nicht denken. Du musst nur mal gerade deine Gedanken frei laufen lassen. Schon kommt irgendeine Sorge, irgendeine Angst, irgendein Problem. Das ist so bei uns. Diese Welt ist noch nicht erlöst und Unkraut und Dorn und Streit und Zorn und Verachtung wachsen von ganz alleine. In dieser Welt muss man nicht nur lernen, sein kleines Erbe hier und da zu finden, im Wort Gottes oder in der Gemeinschaft oder wo auch immer. Hier muss man auch lernen, es zu bewahren, es festzuhalten, es anzunehmen, auf ihn zu hoffen und dabei zu bleiben. Und wir alle haben Menschen vor Augen, ich habe Menschen vor Augen, meine Eltern, Gott sei Dank, gehören dazu, die es im Lauf ihres Lebens geübt haben, immer wieder Erbe festzuhalten. Erbe zu empfangen, festzuhalten. Und ein solches Leben kann geprägt sein von Gelassenheit, von Weisheit, von einer stillen Freude, auch dann, wenn die Dinge nicht so gut laufen. Bei manchen Menschen kann da im Lauf eines Christenlebens ganz schön viel zusammenkommen, auch wenn immer wieder Sorgen und Zweifel da sind. Aber in allem können sie sagen, die Güte Gottes umfängt mich. Und wir schauen sie an und sagen, ja, das sehe ich an dir. Die Güte Gottes umfängt dich. Und das ist manchmal so im Lauf des Christenlebens, da kann man das so ein bisschen aus den Augen verlieren. Oft ist es so, du kommst jung zum Glauben und oh, super, der Himmel voller Geigen, Jesus ist der Größte und oh, der Heilige Geist mit Power und Kraft, Mensch und so weiter und die Bibel, alles neu. Aber dann kommen die Jahre, wo es so ein bisschen, so, das kennen wir alle. Und da muss man das Erbe festhalten. Und mancher hat wirklich ein Leben voller wunderschöner Erbteile Gottes. Und das möchte ich uns wünschen, das möchte ich mir wünschen. Und all diese kleinen und großen Erbstücke, die man da so empfängt, das kleine und große Erbe Gottes, das weist uns ja hin auf das eigentliche Erbe. Das sind so schon mal so Vorauszahlungen des Erbes. Das machen ja manche, die sagen dann, auch manche Menschen sagen, ich möchte gern auch jetzt schon ein bisschen etwas verteilen, mit warmer Hand geben, nennt man das. Ist kein dummer Gedanke, ehrlich gesagt. Aber so macht das unser Vater im Himmel auch. Das große Erbe wartet auf uns, aber er gibt immer mal ein bisschen hier und da und dann freuen wir uns wieder und dann wissen wir wieder, er sorgt für uns, er ist für uns da. Und eines Tages, und darauf freuen wir uns, dann gehen wir in das Erbe unseres Vaters, das Erbe aller, die glauben. Darauf können wir uns freuen. Aber auf dem Weg dahin sollten wir auch lernen, Erbe festzuhalten. Die kleinen und großen Zeichen seiner Liebe, das, was wir gelernt haben, das, was uns berührt hat. Sich nicht denken, ach ja, ist Schnee von gestern. Natürlich, man kann sich von einem tollen Bibelvers, kann man sich nicht 2 Jahre dran freuen. Es wäre schön, es käme zwischendurch nochmal ein anderer neuer. So ist das Leben. Alles verbraucht sich, alles nutzt sich ab. Und doch kann man einen gewissen Reichtum an Gegenwart und Reden Gottes in seinem Leben mehren, wenn man es lernt, das Erbe festzuhalten. Ja, jetzt habe ich euch einen kleinen Einblick in mein Erbe gegeben, das ich mit diesem Vers gemacht habe am 30. Juli, also noch gar nicht so lange her. Wer auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du dich uns als ein so gütiger Gott präsentierst, dass dein Wort und das, was David hier sehen durfte im Heiligen Geist, uns zeigt, wie gütig du bist, wie treu, wie liebenswert und liebevoll. Und Herr, wir beten, dass diese Güte uns jetzt umfängt und wir geschützt sind vor dem, was uns anficht und bekämpft und Kraft kostet. Und wir beten, Herr, dass du neu in unser Leben kommst und uns zeigst, wie reich du uns beschenken willst und dass du uns Freude machst auf den Tag, wo du uns überreich und in Ewigkeit beschenkst. Danke für dein Wort, danke für deinen Reichtum und deine Güte. Amen.